Es freut mich, dass wir unser Studium über den geringsten von Ihnen fortsetzen können. Und heute haben wir den Untertitel Das Evangelium Leben. Wir haben letztes Mal gesehen, dass das Tun des Menschen, sein Dienst, zwei Quellen hat. Und dass man das Gute tun kann aus der falschen Motivation. Und wir wissen, dass alles Not und alles Elend letztendlich dadurch entsteht, dass Menschen das Gute tun wollen, aber es für sich tun wollen und dadurch entsteht der Streit, die Krankheit, die Not, die Umweltzerstörung. Sie entsteht, weil wir denken etwas über uns selbst und wollen etwas für uns selbst erreichen. Dadurch brechen wir das Gesetz der Selbstlosigkeit. Dadurch werden wir zu ungerechten Menschen und dadurch kommt Elend und Leid in diese Welt und ist unsagbar. So das Evangelium muss hier eine Lösung bringen. Aber wie soll das Evangelium eine Lösung bringen, wenn die, die es verkündigen, gar nicht wissen, worum es geht? Die christliche Welt ist heute und war damals zu Jesu Zeiten dieselbe. Sie versteht nicht, für wen oder an wen ist denn die gute Nachricht, das Evangelium gerichtet. Wer soll es denn hören? Nun, die Bibel sagt, es sind die Armen im Geist, es sind die Notleidenden, es sind die Depressiven, es sind die Gebundenen und es sind die geistig Blinden, die Jesus gekommen ist zu erlösen. Arme, Elende, Depressive, Gefangene, geistig Blinde, Unterdrückte, Nackte, Kranke und so weiter. Da ist keiner, für die Jesus gekommen ist, die in Ordnung sind. Und wir wissen, dass Jesus ist ja das Evangelium. Er ist die gute Nachricht. Wer kam denn zu seiner Zeit zu ihm und wer kam nicht zu ihm zu seiner Zeit? So die Armen im Geist, die Depressiven, die Kranken, die Gebundenen, die Elenden, die Unterdrückte, die Nackten, sie kamen alle zu Jesus. Zumindest wissen wir, dass aus dieser Gruppe von Menschen die Leute zu ihm kamen. Aber wer kam denn nicht zu ihm? Diejenigen, die sich ihrer geistigen Not nicht bewusst waren. Allen voran die streng Religiösen. Weil diese verstehen nicht das Evangelium. Deshalb ist heute das größte Problem nicht die säkulare Welt, nicht die Menschen, die von Gott nicht wissen oder die in ihrer Freiheit leben wollen, von denen geht nicht wirklich die Not aus, sondern von denen, die streng religiös sind, die kennen das Evangelium nicht, weil sie haben aufgebaut ihre eigene Gerechtigkeit und leben darin. Sie achten sich nicht für arm, für elend, nackt und so weiter. Laodicea ist die Gemeinde, ist die Beschreibung eines Volkes Gottes, das in völliger Ignoranz seines eigenen Zustandes lebt. Wie sollen diese Menschen jedes Evangelium der Welt bringen oder es sogar leben? Wir wissen, dass die Bibel sagt, die Erde wird am Ende der Zeit erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Durch wen? Durch die, die das Evangelium leben. Aber um das Evangelium zu leben, musst du es zuerst kennen. Aber um es zu kennen, musst du deinen eigenen Zustand wissen, in dem du geboren wirst. Es gibt nur zwei Wege, die der Mensch einschlagen kann in seinem Leben. Entweder er ist geboren mit zu einer Nase und zu einem Mund, oder er ist geboren mit offener Nase und offenem Mund. Das heißt, er kann atmen, essen und trinken. Der eine kann nicht atmen, der andere kann atmen. Der eine kann leben, der andere kann nicht leben. Das heißt, er muss sterben, der mit zu einer Nase und zu einem Mund ist. Der eine braucht einen Erlöser, der andere braucht keinen Erlöser. So, es gibt nur diese zwei Arten von Menschen. Und wir wissen ja genau, dass wir alle in diesem geistigen Zustand geboren sind, in der Gottesferne. Wir können nicht Gottes Liebe einatmen, weil wir unfähig sind. Wir brauchen einen Erlöser, damit wir zur Atmung kommen können, damit unsere Nase, unser Mund frei wird. Aber jetzt leben auf dieser Welt Menschen, die glauben, sie sind an diesem Zustand. Sie reden, dass sie erlöst sind, aber es zeigt sich an ihren Werken, nicht an ihren positiven Werken. Nein, an denen, wo sie gefangen sind, dort zeigt sich, dass sie so sind und nicht so. Die Erlösung muss einen Menschen von was denn befreien? Von den eigenen Ketten, von dem eigenen Irrtum, in dem er geboren ist. Aber wenn er den Irrtum gar nicht kennt, wie soll er ihn je entfernen? Deshalb ist die größte Aufgabe Gottes, dass der Mensch sich selbst erkennt in seinem Zustand. Wenn du nicht arm bist und elend und jämmerlich und blind und bloß und gefangen und unterdrückt, wenn du dich so nicht siehst, hast du keine Chance auf Erlösung. Weil dann bist du in dieser Unfähigkeit, dich selbst zu erkennen. Und wenn du erkennst, dass du in diesem Zustand bist, wenn du erkennst, dass du dich selbst täuschst, nicht weil du willst, dann hast du eine Chance auf Erlösung. Eines der stärksten Mittel, wodurch Gott den Menschen erreichen kann heute, ist die Krankheit. Gott hat der Krankheit einen Sinn gegeben und einen Zweck. Es ist in seinem Interesse, dass jedes vernunftbegabte Wesen erkennen kann anhand der Krankheit, dass etwas in ihm nicht stimmt, dass er das Gesetz der Selbstlosigkeit bricht. Er muss das verstehen. Ohne Krankheit, wie soll er es sehen? Ein Mensch muss in Not und Leid kommen, er muss in Angst kommen, damit er sieht, etwas in ihm stimmt nicht. Wie soll Gott dem Menschen die Augen öffnen, der da denkt, er ist okay? Deshalb in Offenbarung 3 sagt Gott nicht, dass er Laodicea erreichen kann mit Worten. Er sagt, wen ich liebe, den strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße. Gott will, dass wir erkennen unsere Not. Und durch die Krankheit, durch den Schwindel, durch das, was auf uns zukommt, können wir es erkennen und können den Irrtum unseres Herzens wegtun. Wenn du erkennst die Not deines Herzens, dann hast du eine Chance, Buße zu tun. Bevor bist du ja ganz okay. Der Mensch muss erkennen, und die Krankheit lehrt ihnen das, dass er kraftlos ist. Er denkt, er hat Kraft in sich selbst. Die Menschen denken, sie können etwas von sich selbst tun. Sie wissen nicht, dass ihre Muskeln nur dann handeln können, wenn sie ihnen Sauerstoff und Chemie geben und den Impuls des Geistes, dass sie etwas tun. Menschen denken, sie können etwas aus sich selbst tun. Aber Krankheit und Leid zeigt dem Menschen, dass er ein Gebundener ist, dass er ein Unfreier ist. Die Krankheit zeigt, dass die Liebe Leid und Ungerechtigkeit aushalten kann. Es gibt viele Menschen, die können nicht sehen, wie ein lieber Mensch von ihnen krank ist. Aber die Liebe kann zuschauen, weil sie weiß, auch das Leid hat einen Sinn. Aber wir denken, Leid hat keinen Sinn. Und ich dachte auch, als ich noch junger Arzt war in der Klinik, dachte ich, welchen Sinn haben diese Kopfschmerzen, diese Migräne und all das, was der Mensch hat, was für einen Sinn hat es? Und ich konnte den Sinn nicht erkennen. Ich dachte, es ist sinnlos. Heute bin ich mit der Krankheit einverstanden, weil sie zeigt dem Menschen seine Not. Sie zeigt, dass ein Leben in Krankheit nicht bestehen kann. Die Krankheit führt früher oder später zum Tode. Sie ist nicht vereinbar mit dem Leben, weil der Grund der Krankheit nicht vereinbar ist mit dem Leben. Die Krankheit zeigt, dass außer Gott es keine alternative Lebens- und Erfüllungsquelle gibt. Ohne Krankheit könnte ich den Menschen nicht helfen, zu sehen, dass sie mit einer zu einer Nase und zu einem Mund geboren sind, dass sie sich selbst betrügen, dass sie denken, sie sind Gott. Sie interessieren sich für das, was andere tun oder nicht, und dann musst du Gott sein. Sie wollen, dass andere ihnen Verantwortung abgeben, obwohl sie keine Autorität sind. Hier liegt die Ursache allen Leides. Alle Not liegt in unserem Herzen, in unserer Art und Weise, wie wir geboren sind. Deshalb, was ist Evangelium? Was bringt denn die gute Botschaft? Sie muss doch etwas bringen, das mich davon befreit. Die Ursache, die Selbsttäuschung, muss entfernt werden. Und das geht nur, wenn ich ihrer bewusst bin. Ich muss als Gott ans Kreuz, damit ich weiß, wer ich bin. Etwas in mir muss sterben. Aber wie soll das geschehen? Und wir wissen, dass wir alle aus einem Leben kommen und ein Leben als unterschiedliche Individuen leben. Und so kam Jesus in dieses Leben hinein. Er wurde geboren von Maria. Er war zur Hälfte von ihr und zur Hälfte von seinem Vater, von Gott, körperlich und geistig ebenso. Christus war verbunden mit seinem Vater von dem Zeitpunkt seiner Zeugung im Leibe der Maria oder in ihrem Unterleib dort. Er hat ein Leben lang gekämpft gegen die Idee, ich bin Gott, obwohl er ein Gott war. Stellen wir uns vor, wie groß diese Anfechtungen waren in seinem Leben. Er kam, um einen inneren Kampf zu kämpfen. Er kam, um etwas Innerliches zu ändern, damit er das Evangelium lebt und weitergibt. Er ist das Evangelium. Er hat gelebt, genau so wie ein Mensch zu leben hat. Er war sich seiner Abhängigkeit komplett bewusst und er war sich seiner Inneren komplett bewusst. Er wusste von seiner Not, deshalb betete er. Wir lesen vielleicht dieses Gebet aus Hebräer, das uns zeigt, dass Jesus ein Gebetsleben geführt hat, dass er gebetet hat mit aller Not, dass er nicht fällt. Er hat in den Tagen seines Dienens gebetet und hat deutlich gemacht, wo er stand. Wir lesen hier in Kapitel 5, Vers 7. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen, und ist auch erhört darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er worden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit. Eine Ursache zur ewigen Seligkeit. So Christus hat in sich selbst einen Kampf gekämpft. Er wurde erhört, weil er Gott in Ehren hatte. Er hat es um Gottes Willen getan. Weil es der Wille Gottes war, dieses Leben, das Adam verloren hatte, wieder zurückzubringen. Und dieses Leben musste er töten am Kreuz. Und jetzt kommen viele und sagen, ja, Christus hatte nicht eine gefallene Natur. Nun, er hatte beide. Er hätte aus der gefallenen Natur uns nie erlösen können. Und so gibt es immer diese zwei Extremen. Der Teufel hat immer nur halbe Sachen, die er dem Menschen versucht klarzumachen. Und der Mensch liebt die Hälfte der Erkenntnis. Und so fragen sich manchmal die Leute und sagen, wie konnte Jesus eine gefallene Natur haben und nicht sündigen? Nun, weil er nur aus die des Vaters lebte. Und die andere hat er in seinem Herzen nie offenbart. Aber er musste sie durch Gebet und Flehen entfernen. Die meisten wissen ja nicht, wie das Opfer und weshalb das Opfer gebracht wurde. Und dann kommen sie und sagen sie, Jesus hatte keine gefallene Natur. Nun, wenn er sie nicht gehabt hätte, dann hätte er auch nicht sterben müssen. Dann hätte nichts in ihm sich verändern müssen. Schaut, im Opferdienst hat Gott das schon so deutlich gemacht. Der Abel ist der Erste, der das schon macht. Wieso musste er ein vollkommenes Tier bringen? Nun, das Tier musste vollkommen sein, weil es durfte keinen Fehl haben. Das Leben Jesu, wodurch wir gerettet werden, ist ohne Fehl. Aber warum musste er dann aus diesem vollkommenen Leben das ganze Fett entfernen und es extra auf den Altar tun und den Leib des geschlachteten Tieres ohne Fett auf den Altar legen? Und so hat Gott den reinen Leib ohne Fett und das Fett extra verbrannt. Es war doch ein vollkommenes Tier, ja. Aber etwas war in ihm. Das musste entfernt werden. Und es musste auf den Altar brennen und musste aus ihm herausgekommen werden. Und Gott hat das klar gemacht. Als Christus am Kreuz rief, es ist vollbracht, war die sündige Natur ein für allemal aus dem Leben des Adams, aus dem Leben, das Gott dem Adam gegeben hat, entfernt worden. Das Fett war verbrannt. Und Christus musste nun sterben, um einen Sieg uns zu geben, um ein neues Leben zu schaffen. Der zweite Adam, das Kind Gottes, für immer unveränderlich, Gottes neue Kreatur, unsterblich für alle Zeiten. Das ist das Evangelium. Es macht frei. Es macht den Menschen innerlich frei. Und Christus musste diese Freiheit für uns erwirken. Er musste in sich selbst das Fett verbrennen. Der Vater musste die Operation am Kreuz vornehmen, damit wir heute ein Erbteil haben, wodurch wir errettet werden können. Sonst ist Evangelium kein Evangelium. Der Paulus sagt hier in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig, das heißt, die da frei macht. Alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Also jeder kann dieses Leben Jesu durch den Glauben aufnehmen. Und durch dieses Leben errettet werden, wenn es sein Leben wird. Ich habe das versucht, wieder mal irgendwie darzustellen, dass wir es verstehen. So, der Mensch ist in seinem Herzen betrogen. Er denkt, er ist Gott. Er vertraut auf Menschen. Er ist ein Menschendiener, wie wir das in der vorigen Betrachtung gesehen haben. Er kann sich selber seinen Irrtum nicht verändern. Er hat keine Möglichkeit, ihn überhaupt zu sehen. Er hat keine Möglichkeit, sich selbst zu sehen. Deshalb ist der Mensch so im Irrtum. Er kann sich nicht sehen. Und kann man einem Menschen nicht vermitteln, dass er blind ist, kann man ihm auch nicht helfen. Der Mensch kann seinen Irrtum nicht sehen. Der Mensch ist von Gott getrennt. Gott hat keinen Zugang zu seinem Herzen, dass er kann nicht rein, weil er kann ihm nicht helfen. Weil es ist ja des Menschen Akt, Gott zu vertrauen und von ihm zu nehmen. Aber Gott kann nicht einmal an ihn appellieren, an seinen Verstand und seine Vernunft, weil der Mensch ihm nicht gehorchen kann. So jede Mühe Gottes ist umsonst. Der Mensch ist komplett getrennt von der Quelle des Lebens und des Glückes. Wie soll er nun errettet werden? Wie soll er frei werden? Die einzige Lösung ist, dass wir durch unseren Willen, durch das, wenn wir es im Verstand verstanden haben, sagen, ich will das Leben Jesu in meinem Leben haben. Aber dafür muss ich zunächst verzichten auf das, was ich denke, mein Leben ist. Ich muss die Wahrheit annehmen und dadurch die Lüge loslassen. Erst so hat Gott wieder einen Zugang zum Menschen. Der Mensch kann durch das Leben Jesu seinen Irrtum entfernen. Es ist mein Handeln, das die Kraft Gottes, das Leben Jesu nimmt und die Lüge entfernt. Es ist nicht Gottes Handeln. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir Menschen, weil wir das Gesetz nicht kennen und wie unser Herz funktioniert, denken wir, dass von außen etwas möglich ist. Nein, ich muss durch den Glauben es aufnehmen und ich muss es dann nutzen. Die meisten Menschen predigen heute ein Evangelium, wo du sagst, lass Gott zu, lass zu, dass er tut, was du musst nur die Tür aufmachen. Das verkündigt der Teufel genauso. In der okkulten Welt ist genau dasselbe Evangelium vorhanden wie im Christentum. Tu die Tür deines Herzens auf. Es ist ein Irrtum. Es ist nicht möglich. Wir verstehen die Symbolistik nicht mit der Tür, wenn wir nicht wissen, wie ein Geist funktioniert. Wir müssen wissen, Gott kann nicht in mein Herz kommen, um es aufzuräumen, wie manche Leute glauben. Aber er hat mir ein Mittel geschaffen in seinem Sohn, das ich nutzen kann. Und ich erkläre das so. Der Apfel, wenn ich ihn esse, mein Essen verbraucht Kraft. Die Kraft liegt im Apfel. Jetzt kommt der Apfel in mein Blutsystem. Das, was die Frage ist, wer nutzt den Apfel? Nutzt der Apfel den Muskel oder nutzt der Muskel den Apfel? Und es ist doch offensichtlich für jeden, der ein bisschen Physiologie kennt, dass nicht die Kraft den Apfel nutzt. Also das heißt nicht, der Apfel nutzt den Muskel, sondern Muskel nutzt die Kraft. Es ist nicht der Sprit, der den Motor bestimmt, sondern den Motor nimmt vom Sprit und holt sich die Kraft daraus. So ist das im Geistigen genauso. Es gibt keine Änderung im Gesetz Gottes auf geistiger oder auf physischer Ebene. Das Gesetz ist immer gleich. Ich muss nehmen, um zu geben. Gott ist da und setzt die Mittel zur Verfügung. Und er hat in Christus eine ewige Erlösung geschaffen. Aber wer sie nicht nimmt und nutzt, dem nutzt die Erlösung nichts. Auch wenn Gott sie noch so geschaffen hat. Weil ich muss nehmen. Es ist mein Geist, der mein Herz aufräumen muss. Nicht Gottes Geist. Das Leben Jesu ist das Mittel. Es ist die Wahrheit über mich selbst. Und ich werde das versuchen, noch ein bisschen konkreter zu erklären. Nur durch Christus kann ich den Irrtum erkennen. Gott hat wieder Zugang zu meinem Herzen. Ich kann ihm wieder gehorchen, weil ich habe über das Leben Jesu einen direkten Zugang zu meinem Vater. Und jetzt beginnt ein Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Die Wahrheit muss die Lüge übernehmen, bis ich komplett in der Wahrheit bin. Das ist der Sieg. Der Mensch ist für immer verbunden mit der Quelle des Lebens und des Glücks. Die 144.000 beweisen am Ende, dass sie komplett, so wie Christus, verbunden sind. Sie sind erlöst. Sie haben in ihrem Fleisch, das heißt, in ihrer jetzigen Dasein, das Fett verbrannt, das sie gemacht hat, dass sie sündigen. Ja, sie haben körperliche Fehler, sie haben gesündigt, aber sie sind durch die Gnade Gottes aus diesem Zustand herausgekommen. Das Fett in ihnen ist verbrannt, das heißt, es ist nicht mehr aktiv. Es ist ausgemerzt worden durch den Dienst Christi im Heiligtum und in unserem Herzen. Wer hat es getan? Der Geist des Menschen hat es getan. Er hat das genutzt, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. So nur ist Verantwortung möglich. Es ist nicht möglich, Verantwortung zu haben. Herr, reinige mein Herz. Das ist nicht Verantwortung. Das ist Passivität. Die existiert nicht in einem Geist. Da ist immer nur Aktivität. Verantwortung liegt im eigenen Handeln, nicht im Handeln des anderen. Ich muss doch wissen, dass Christus nicht für mich handeln kann. Aber er ist gekommen, wozu? Der Simeon hat das erkannt. Er kam, um die verlorene Kontrolle über unser Denken zurückzugewinnen. Der Kampf des Menschen ist in seinem Denken, in seinem Geist, in seinem Herzen. Ellen White sagt, dass der Charakter ist die Summe der Gedanken und Gefühle. Und wir haben so viele Schulen und wir sagen, sie sind charakterbildende Schulen, aber keine einzige Schule weiß, wie Denken funktioniert. Wie sollen denn diese Schulen je Charakter bilden, wenn sie vom Denken keine Ahnung haben? Wir bilden in unseren Schulen Benehmen aus. Es sind nichts anderes als Verhaltensschulen. Sie sind nicht Charakterschulen. Charakter ist Denken. Ja, das wirkt sich aus in allem, was wir tun, aber Charakter ist Stärke des Denkens, weil alles ist ein Ausdruck des Denkens. Der Simon hebt Christus auf und sagt, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu leuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen vielen in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Der Erlöser kommt, um unsere Herzen offen zu legen, damit wir erkennen, wie wir denken. Ich habe jetzt hier ein paar Gedankengänge zusammengefasst, an denen wir erkennen können, aus welcher Quelle die Gedanken kommen. Alle unsere Gedanken kommen und entstehen aus dem Unterbewusstsein. Alle diese Gedanken kommen entweder aus der Lüge, ich bin Gott, oder aus der Wahrheit, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und jetzt schauen wir uns zuerst mal die Gedankengänge an. Aus welcher Quelle kommt mein Gedanke, der aus der Lüge kommen? Wenn ich Gedanken des Zwangs habe, dann muss ich mich betrügen. Wenn ich Gedanken der Angst habe, dann bin ich aus der Lüge. Wenn ich Gedanken des Druckes habe, bin ich aus der Lüge. Wenn ich Gedanken der Schuld habe, bin ich und denke ich aus der Lüge. Wenn ich Gedanken des Verlassenseins habe, bin ich im Irrtum. Wenn ich Gedanken der Einsamkeit habe, bin ich im Irrtum. Und wenn ich Gedanken der Auswegslosigkeit habe, bin ich hundertprozentig im Irrtum. Und ich muss sagen, oh, meine Gedanken können nicht stimmen. Sie sind und sollen nicht weitergedacht werden. Ich muss über sie die Kontrolle gewinnen, damit ich wieder ein freies Wesen bin. Aber wer seine Gedanken nicht kontrollieren kann, kann ich sagen, ist erlöst. Christus hatte völlige Kontrolle über seine Gedanken. Gedanken, die ich frei bewegen kann, die mögen aus der Wahrheit kommen. Gedanken, die mir die Entscheidung lassen, die mich nicht zwingen zu handeln, sind aus der Wahrheit. Gedanken der Hoffnung, Gedanken, die realistisch sind, das heißt, sie orientieren sich an dem, was gesetzlich möglich ist. Sie kommen aus der Wahrheit. Gedanken, die klug machen. Man könnte die Liste weiterführen. Wir brauchen eine komplette Erkenntnis unser Selbst. Wir müssen wissen, aus welcher Quelle kommt mein Denken, weil das ist die Folge dann im Gefühl. Deshalb ist die Definition des Charakters, die Summe aller Gedanken und Gefühle, eine fantastische Definition. Das kommt natürlich hervor, aber es kommt hervor, besonders in der Krise, ob es richtig ist oder nicht. So müssen wir uns selbst prüfen. Wenn wir das haben hier, die Gedanken, dann sind wir sicherlich falsch. Wenn wir die haben, dann sind wir auf dem wahren Weg. Und es muss alles geprüft werden. Gott wird uns in die Not bringen, um zu sehen, sind wir Geschöpfe oder sind wir Götter. Wir haben nur die Wahl, etwas zu ändern bei der Erkenntnis der Wahrheit über uns selbst. So, was ist das Evangelium Leben? Es ist Freidenken. Das Evangelium Leben bedeutet, ich tue alles aus Gott heraus, aus der Motivation der Liebe, um Gottes Willen. Und das mag nach außen manchmal sogar, so wie im Leben Jesu, Zorn erregen, weil man nicht so handelt, wie ein Mensch es von mir erwartet, weil man kein Sklave von einem Menschen ist. So kontrolliere, der Erlöser ist gekommen, damit ich die Kontrolle wieder habe. Deshalb schäme ich des Evangeliums nicht, welches mich selig macht. Das heißt, ich nehme durch den Glauben das Leben Jesu auf. Und jetzt komme ich in einen Prozess der Selbstkontrolle, der Selbsterkenntnis. Und am Ende wird Jesus kommen und das äußerliche Leid und auch meinen Körper verwandeln in den, wie er den seinen hatte. Das ist Evangelium Leben. Aus dem Herzen befreit werden und dann tun das, was aus der Liebe entsteht. Alles andere ist bloße Religion. Alles andere ist bloße Show, die am Tage der Prüfung, an der Stunde des Gerichts, die bald über die Welt kommen wird, nicht standhalten können. Das Haus, das auf Sand gebaut ist, ist ein schönes Haus, aber es wird zusammenfallen mit Krachen und Tosen, weil es hat nicht im Herzen gebaut auf den Felsen. Es hat die Identität nicht geändert. Die Motivation ist dieselbe. Keine Chance, im Sturm zu bestehen. Möchtest du bestehen? Ich möchte. Durch Gottes Gnade, lasst uns das Leben Jesu anwenden. Lasst uns fragen, lasst uns in einer intensiven Beziehung zu ihm erkennen, was zu ändern ist in unserem Herzen und handeln aus der Freiheit eines erlösten Menschen heraus. Amen.